Ich muss das ein wenig, eine Konstruktion aufbauen, sonst ist mir das zu tief. Ich bin zu lang geworden. Zu lang geraten. Ich staune wieder, Geschwister, wie so alles zusammenpasst heute Morgen auch. Ich weiß ja jetzt, auf was ich mich vorbereitet habe, was ich euch weitergeben will, und habe jetzt schon mitbekommen, was wir heute Morgen an Liedern, an Gebeten, an Schrift gelesen haben, und ich staune immer wieder, wie das manchmal so zusammenpasst. Ja, ohne dass man sich vorher abgesprochen hat. Euch ist sicherlich schon jedem Mal passiert, dass ihr von irgendjemandem ein Geschenk bekommen habt, von einem, der euch besonders nahe stand, der euch besonders wichtig gewesen ist in eurem Leben. Und dieses Geschenk wurde dann sicherlich sorgfältig ausgewählt, mit viel Liebe ausgesucht oder zubereitet. Der Geschenker hat sich Gedanken gemacht, womit er euch eine Freude machen kann, womit er sich auch dauerhaft bei euch in Erinnerung bringen kann, und hat euch ein solches Geschenk bereitet. Es kann durchaus sein, dass dieses Geschenk nicht von großem materiellem Wert war, aber umso mehr einen ideellen Wert hatte. Und ihr habt dieses Geschenk zu Hause, habt ihm einen Ehrenplatz eingeräumt, irgendwo in der Wohnung, aber mit Sicherheit irgendwo in eurem Herzen. Und dann stellt euch mal vor, irgendwann kommt dieser Schenker zu euch und fragt: Wo ist das Geschenk? Und du hättest jetzt das eben nicht so behandelt, dieses Geschenk, und hättest achtlos irgendwo in die Ecke gestellt, auf den Speicher irgendwo, und der kommt dann und sagt: Ach, das muss irgendwo oben am Boden sein, ich weiß nicht mehr genau wo, das verstaubt, das verrottet, das vergammelt. Ja, wie sähe das aus? Geschenk, Schenker, Beschenkter und Geschenk. Und von solch einem Geschenk, von solch einem Beschenkten und von solch einem Geschenk geht es auch heute ein wenig in diesem Bibeltext, allerdings mit weit höheren Dimensionen. Viel tiefer. Das werden wir dann eben erfahren, wenn wir den Bibeltext betrachten. Wir befinden uns im Johannesevangelium immer noch in der Phase des Abschiednehmens unseres Herrn Jesus von seinen Jüngern. Er hätte ihnen noch viel zu sagen, mehr als sie im Moment ertragen und verstehen können. Mit Kapitel 16 wurden diese Unterweisungen beendet. Und nun tritt der Herr Jesus vor den Augen und vor den Ohren seiner Jünger vor seinen Vater hin und spricht mit diesem Vater, mit seinem Vater. Der Bericht des Johannes, der uns überliefert ist, enthält keine Gliederungen, auch keine Überschriften. Also die Überschriften, die in unseren Bibeln stehen, sind nicht inspiriert. Ja, die hat irgendjemand irgendwann hinzugefügt. Aber es hat sich eingebürgert, dass dieser Abschnitt das hohe priesterliche Gebet genannt wird. Der hohe Priester hatte im alten Bund die Aufgabe, Mittler zwischen dem Volk und Gott zu sein. Er musste täglich zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darbringen und dann für die Sünden des Volkes. Der Herr Jesus hat diesen Dienst des hohen Priesters, diesen Dienst, den der menschliche hohe Priester nie hätte vollenden können, weil er ja immer wieder in Sünde verfiel, oder wie es an anderen Stellen im Hebräerbrief heißt, dass sie immer wieder verstorben sind. Also dieser Dienst hat der Herr Jesus übernommen und hat ein für alle Mal ein Opfer dargebracht, das genügt für alle Zeiten und Ewigkeiten, so wie wir es schon gehört haben. Indem er sich selbst darbrachte, hat er ein heiliges, sündloses, unbeflecktes Opfer dargebracht. Hebräerbrief, Kapitel 7. Und der Hebräerbriefschreiber fährt fort im Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Ja, und dort dient Der Herr Jesus dient dieser unser hoher Priester seit über 2000 Jahren für uns. Dieser Dienst, wie dieser Dienst wohl aussehen mag, das können wir ein wenig in dem uns heute vorliegenden Text im Kapitel Johannes Kapitel 17 ersehen. Ja, vielleicht eher erahnen. Der Herr Jesus, Gott der Sohn, spricht mit Gott dem Vater. Und wenn wir den Text betrachten, verspüren wir hier eine tiefe Liebe, eine tiefe Achtung, tiefen Respekt und tiefe Demut. Der Herr Jesus war Gott gleich und dennoch erniedrigt er sich und bittet Gott den Vater für die, die dieser ihm anvertraut hat. Er hat diese demütige Haltung eingenommen. Er hat nicht Befehle oder geboten. Er hätte Gott auf gleicher Augenhöhe begegnen können, wie Partner sich begegnen können, trotzdem freundlich und nett und respektvoll miteinander umgehen. Nein, er hat sich erniedrigt unter seinen Vater, er hat ihn gebeten. In der Betrachtung dieses Textes, in der Beobachtung dieses Gesprächs betreten wir heiliges Land. Kapitel 17 im Johannesevangelium ist ein Höhepunkt in der Offenbarung Gottes vor seinen Geschöpfen, den Menschen. Das Gebet des Herrn, liebe Geschwister, das hier ist das Gebet des Herrn, Kapitel 17. Das andere Gebet, was im Laufe der Geschichte zum Gebet des Herrn geworden ist, das Vaterunser, ich darf es mal mit Luthers, im Sinne Luthers sagen, ist ganz einfach missbraucht worden, ist herabgezogen worden. Aber das hier, das Gebet des Herrn, das wir jetzt hier betrachten, vor 14 Tagen schon, der Stefan und auch in den nächsten Predigten, das gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. Die Verse 1 bis 5 ist das Gebet Jesu für sich selbst, die Bitte an den Vater um seine eigene Verherrlichung. Und in den Versen 6 bis 26 ist es das Gebet für seine Jünger. Wobei dieser Abschnitt sich nochmal unterteilt in die Verse 6 bis 19, für die Jünger, die im Moment um ihn sind, und die Verse 20 bis 26, für die, welche durch ihr Wort, durch das Wort der Jünger, an mich glauben. Also für alle, die irgendwann zwischen Pfingsten und Entrückung an den Herrn Jesus gläubig geworden sind oder noch gläubig werden. Und ich kann mich aber durchaus auch in dieser ersten Gruppe sehen, ja, in den Versen 6 bis 19, wo der Herr Jesus für die betet, da kann ich mich durchaus wiederfinden als einer, der das Wort weitergibt, damit wiederum welche an den Herrn Jesus glauben. Lesen wir jetzt den Text, den wir heute betrachten wollen, die Verse 6 bis, ja, ich nehme den 11a noch mit dazu. Ich nehme nicht an, dass ich dem nächsten Prediger dadurch etwas wegnehme. Kapitel 17, die Verse 6 bis 11a. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. So, jetzt kann es weitergehen. Den Abschnitt unterteilen wir in zwei Punkte. Erstens, für wen betet der Herr Jesus? Die Verse 6 bis 8. Also die Zielpersonen. Und zweitens, warum betet der Herr Jesus für diese Menschen? Wir wollen in den Versen 9 bis 11a die Gründe erfahren. Zuerstens, ich habe deinen Namen offenbart, so heißt es im Kapitel, im Vers 6a. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Ich habe mich gefragt, warum der Herr Jesus dies hier ausdrücklich noch einmal erwähnt. Waren die Namen Gottes nicht bereits alle bekannt? Gott hatte sich im Alten Testament mit seinem Volk mit vielen Namen offenbart. Wenn in der Reihenfolge der Offenbarung, wie sie in der Bibel uns überliefert würden, eine Bedeutung steckt, und davon bin ich überzeugt, dann wäre das durchaus studierenswert, diese fortschreitende Offenbarung sich mal anzuschauen, sie mal kennenzulernen. So wird Gott bereits im ersten Vers der Bibel vorgestellt als Elohim, das heißt Gott, der starke Schöpfer. Im zweiten Kapitel, im Vers 5, kommt zu Elohim die Bezeichnung Adonai, das heißt Meister oder Herr. Und interessant ist, dass diese beiden Bezeichnungen schon ganz am Anfang der Bibel im Plural, das heißt also in der Mehrzahl, stehen. Gott spricht von sich in der Mehrzahl. Gott offenbart sich also von Anfang an als eine, nicht als Einzelner, sondern als mehrere, als ein, wie wir das heute wissen, als ein dreieiniger Gott. Als Mose Gott fragt, was sein Name ist, 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Die Namen Gottes sind also bekannt und viele haben sie schon zusammengestellt. Ich habe im Internet eine Zusammenstellung gefunden, alle Gottes Namen auf zwei Seiten. Da ist irgendjemand, der sagt, ich fasse alles auf zwei Seiten zusammen. Und dort las ich die vielen Namen Gottes, zum Beispiel El Shaddai, der allmächtige Gott, El Elyon, der höchste Gott, El Olam, der ewige Gott und so weiter. Auf zwei Seiten alle Namen Gottes zusammengestellt. Die Namen Gottes waren dem Volk der Juden also bekannt. Warum betont Jesus in unserem heutigen Text noch einmal, dass er den Namen Gottes den Menschen geoffenbart hat? Im Alten Testament war es so, dass der Name nicht nur ein akustischer Laut war, auf den irgendjemand reagiert, oder eine Adresse, an dem man irgendetwas richten konnte. Mit dem Namen war untrennbar die Eigenschaft, oder waren untrennbar Eigenschaften der Person, die diesen Namen trug, verbunden. So hieß zum Beispiel jemand Jakob, das heißt der Fersenhalter oder Betrüger. Ihr kennt die Geschichte, als Jakob mit Gott ringt, fragt dieser ihn: Wie ist dein Name? Und er muss sagen: Ich heiße Jakob. Ich heiße Betrüger. Könnt ihr euch das vorstellen, dass mich jemand fragt, was bist du für einer? Und ich muss sagen, ich bin ein Sünder. Ja, ich sündige. Ich tue nicht das, was ich tun soll. Also der Name war mit den Eigenschaften verbunden. Und als dann dieser Jakob seinen Charakter geändert hatte, dann bekam er einen neuen Namen. Er hieß dann Israel. Das heißt Kämpfer Gottes. Und genauso wurde aus einem Abram, mein Vater ist erhaben, ein Abraham, ein Vater einer Menge. Und es gibt noch viele, viele Beispiele, wo man das demonstrieren kann. Und da Gott nun viele Eigenschaften hatte, hatte er auch viele Namen. Er war allmächtig, er war der Höchste, er war ewig, er war eifersüchtig. Er war heilig, er war treu. Er war Rächer, König, Helfer, Retter, Rettung. Er war der Herr der Heerscharen und so weiter und so weiter. Die Namen Gottes und die damit verbundenen Eigenschaften und Charaktere waren also eigentlich hinreichend bekannt. Warum noch einmal diese Offenbarung? In der Person des menschgewordenen Gottes in Jesus Christus ergab sich meines Erachtens etwas Neues, aber auch eine Ergänzung. Neu war die Art der Offenbarung. Früher sprach Gott durch die Propheten zu den Menschen. Die Propheten haben ihnen, den Menschen, erzählt, wie Gott ist. Die Menschen haben es auch erfahren. Sie lernten Gott als Richter kennen. Sie lernten Gott auch als Retter kennen. Sie hatten Gott erfahren als Herr über die Naturgewalten und als Herr über die Engelscharen. Und jetzt, in Jesus, kam Gott selbst zu den Menschen. In Jesus konnten die Menschen erleben, wie Gott ist. Er hat ihnen gezeigt, ja, er hat ihnen vorgelebt, wie Gott ist. Und das Zweite, die Ergänzung, der Inhalt dieser Offenbarung ist unmittelbar mit dem Ersten, mit diesem Neuen verbunden, mit der Art der Offenbarung. In Jesus konnte man nun sehen, wie Gott noch ist. Wie weitere Eigenschaften Gottes konnte man kennenlernen an dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus war von Herzen demütig. Er war von Herzen sanftmütig. Er war geduldig. Er war langmütig. Er war liebevoll, ja. Er war die Liebe in Person. Wo er vorbeikam, konnten Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke wurden geheilt, Tote auferweckt. Und allen wurde die frohe Botschaft von der Errettung verkündet. Jesus offenbarte den Menschen den ganzen Charakter Gottes. Und noch was hat er uns offenbart. Ich sage mal quasi, er hat uns einen neuen Namen Gottes offenbart. Für die Juden war der Name Gottes so heilig, dass sie ihn nicht in den Mund genommen hatten. Er durfte nicht über ihre Lippen kommen, und um dennoch den Namen Gottes aussprechen zu können, bildeten sie ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den Konsonanten von Yahweh, dieses J-H-W-H, und sie ergänzten es durch die Vokale aus Adonai, das Wort für Herr. Und daraus wurde dann Jehova. Eine ganze Denomination hat dieses Wort übernommen und lehrt, dass das der einzige Name sei, mit dem man Gott ansprechen müsse, mit dem man Gott benennen müsse. Aber ich habe eine gute Botschaft für euch alle, für uns alle. Wir können Gott Gott nennen. Wir können ihn Yahweh nennen. Wir können ihn Jehova nennen. Und wir können ihn Vater nennen. Wir können ihn Papa nennen. Das ist die neue Offenbarung von dem Herrn Jesus, dass er uns diese Eigenschaft seines Vaters bekannt gemacht hat. Wir können ihn Papa nennen. Warum? Weil Jesus gekommen ist, uns den Namen Gottes zu offenbaren. Die Charaktere Gottes, und eine davon ist sein liebendes Vaterherz, zu dem wir jederzeit kommen können, bei dem wir uns ausweinen können, bei dem wir klagen können, bei dem wir uns freuen können und bei dem wir trauern können. Er versteht uns, er liebt uns. Ich musste daran denken, es gab mal vor vielen Jahren einen Schwarz-Weiß-Film, die kennt ihr vielleicht alle, vom Don Camillo und dem Peppone. Man mag jetzt denken über diese Filme, wie man will. Nach heutiger Sicht, denke ich mal, waren die mit viel Ehrfurcht und Respekt gestaltet. Und daraus kam dieses Bedürfnis des Menschen zum Vorschein, mit Gott reden zu können, im Angesicht. Ja, in dem Film rannte der Camillo dahin in die Kirche und dann hat er gewettert. Und interessant, nachdem dann Gott zu ihm gesprochen hat, ist er immer beruhigt und friedevoll wieder nach Hause gegangen. Ja, wir können mit diesem Vater reden, und er wird uns immer wieder, wir können wieder uns zur Ruhe bringen. Und wenn wir gekommen sind und haben gewettert und geschimpft und haben uns aufgeregt über irgendjemand und wir gehen weg, dann sind wir wieder ruhig, dann hat er uns beruhigt. Und wenn wir uns umdrehen und sehen wieder eine Laus, die da uns über den Weg läuft, dann dürfen wir wieder zu ihm kommen und dürfen mit ihm reden. Er liebt uns, er versteht uns, wir dürfen zu ihm Papa sagen. Wir gehen immer noch der Frage nach, für wen betet der Herr Jesus? Die Verse 6a und b lesen wir jetzt. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Der Jesus spricht hier von Menschen, die ja eigentlich eine dreistufige Entwicklung hinter sich haben. Erstens, sie gehörten der Welt. Zweitens, Gott hat sie erwählt und hat sie, drittens, Jesus übergeben, Jesus geschenkt. Zum ersten Punkt, wenn wir das Licht der Welt erblicken, erblicken wir nicht das Licht der Welt, sondern wir werden in die Finsternis dieser Welt geboren. Wir sind von Natur aus Kinder des Zorns, tot in unseren Sünden. Wir wandeln nach der Väter Sitte und keiner sucht Gott. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. In Römer Kapitel 3. Wir wären hoffnungslos verloren, wenn da nicht einer wäre, der ein Auge auf uns geworfen hätte. Die Bibel spricht an vielen Stellen von einer Erwählung, von einer Vorherbestimmung, von einer Berufung. Ich nenne nur ein paar. Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt und die er vorher bestimmt, hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Noch zwei Stellen, 2. Timotheus 1, Vers 9. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Und Epheser 1, Vers 11, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Ich habe nur ein paar Stellen ausgewählt. Auf bibelserver.com hatte ich für die Stichworte berufen und vorherbestimmt über 40 Treffer, allein im Neuen Testament. Wenn wir dieses Thema der Vorherbestimmung, der Berufung, der Prädestination angehen, brauchen wir nicht unseren Verstand auszuschalten. Wir müssen aber erkennen, dass unser Verstand nicht ausreicht, diese Wahrheit zu verstehen. Ich las gestern Abend in einem Beitrag von Michael Kotsch, das hat er schön formuliert, jeder Mensch ist in seiner Wahrnehmungsfähigkeit beschränkt. Jeder Mensch ist in seiner Wahrnehmungsfähigkeit beschränkt. Erwählung durch Gott einerseits und freier Wille des Menschen andererseits sind zwei Seiten einer Medaille. Beides ist zu 100% richtig und wahr, nicht 50-50, 100-100. So wie das Wort Gottes in der Bibel ganz und gar vom Heiligen Geist inspiriert ist, wurde sie aber auch ganz und gar von Menschen, von einem Markus, von einem Lukas, von einem Paulus geschrieben. In deren Stil, mit der Wahl ihrer Worte an die, die sie erreichen wollten, an ihre Adressaten. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Es gibt noch viele weitere Beispiele und zur Verantwortung des Menschen kommen wir gleich noch. Und der dritte Punkt, ich sagte, es waren Menschen, die in der Welt waren, Gott hat sie erwählt und hat sie Jesus übergeben, hat sie Jesus geschenkt. Der Herr Jesus sagt, dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und jetzt sind wir bei dem eingangs erwähnten Geschenk. Der Vater hat seinem geliebten Sohn eine Liebesgabe gegeben, ein Geschenk gemacht. ein überaus kostbares Geschenk. Mit nichts auf der Welt ist dieses Geschenk zu vergleichen. Mit nichts auf der Welt ist dieses Geschenk zu bezahlen. Mein Lieblingsvers aus Psalm 49, es gibt keinen, der Preis wäre zu hoch. Es gibt keinen, der diesen Preis bezahlen könnte. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du eine Liebesgabe des Vaters an den Sohn bist? Wenn du zu der Gruppe gehörst, wo der Woldemar heute Morgen schon davon sprach, dass du ein Nachfolger, ein Jünger Jesu bist, dann gehörst du dem Herrn Jesus, dann bist du eine Liebesgabe des Vaters an den Sohn. Oder wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, dann kannst du eine Liebesgabe des Vaters an den Sohn noch werden. Wie wird der Sohn nun mit diesem Geschenk umgehen? Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Und Vers 44 aus dem Kapitel 6, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Der Sohn wird dieses Geschenk in hohen Ehren halten. Er wird es hegen und pflegen und sehr aufpassen, dass nichts verloren geht, wie die genannten Bibelstellen ja belegen. Das Geschenk an den Sohn ist ein ewiges Geschenk. Der Vater wird es nicht zurücknehmen. Andererseits ist das Geschenk an den Sohn ein vollkommenes Geschenk. Der Vater wird darauf achten, dass es ja, dem Geschenk gut geht. Wie wir in Vers 10 sehen, ist das Geschenk im Fokus beider, des Vaters und des Sohnes. Dort steht, alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Der Sohn bittet ja gerade in dem vorliegenden Gebet für die, die der Vater ihm geschenkt hat, und empfiehlt sie in die Fürbitte, in die Obhut des Vaters. Wenn du auf die Stimme des Sohnes gehörst, hast und folgst seiner Stimme, folgst ihm nach, dann darfst du für dich in Anspruch nehmen, was der Herr Jesus im Kapitel 10 in den Versen 27 bis 30 gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Sobald du ein Christ geworden bist, ein Nachfolger Jesus, hat dich der Vater dem Sohn, dem Herrn Jesus, als Liebesgabe geschenkt, und niemand wird dich jemals aus seiner Hand reißen können. Es wird nicht passieren. Die Auserwählung des Vaters und das Schenken deiner Person an den Herrn Jesus ist die eine Seite der Medaille, die eine Voraussetzung, dass zwei Personen der Gottheit sich um dich bemühen, sich um dich sorgen, für dich sorgen. Ist dir das bewusst, welches Vorrecht du genießt? Aber nun kommen wir auch zur anderen Seite der Medaille. Verse 6d bis 8. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Die göttliche Erwählung sind die einen 100%, die zur Errettung notwendig sind. Im Vers 6 haben wir gesehen die Souveränität Gottes. Gottes Souveränität der Erlösung ist dort zum Ausdruck gekommen. Und in den soeben gelesenen Versen sehen wir die menschliche Verpflichtung und die menschliche Verantwortung, die der Mensch hat. Das sind die zweiten 100%. Unsere Verpflichtung, unsere Verantwortung ist es, ja, wie der Text sagt, zu erkennen, anzunehmen, zu glauben, zu bewahren, Acht zu haben. Der erste Schritt ist wohl zu erkennen, dass das Wort Gottes, das uns in der Heiligen Schrift, in der Bibel vorliegt, von Gott ist. Bei mir war das so, dass ich in dem Moment, wo ich annehmen konnte, dass die Bibel Gottes Wort ist, da haben sich bei mir viele Fragen erledigt, gar nicht mehr gestellt. Und viele Zweifel waren verflogen. Was die Fragen anbegeht, da bin ich noch lange nicht zu Ende, bei weitem nicht. Es gibt noch vieles, was ich in der Schrift nicht verstehe. Jetzt kann ich das aber einmal so stehen lassen, in der berechtigten Hoffnung, dass ich das ein oder andere noch verstehen werde. Dass der Heilige Geist mich noch in die ein oder andere Wahrheit einführen wird, ja, oder auch nicht. Damit kann ich gut leben jetzt. Es ist wie bei der Urbarmachung von Ackerland. Das machen wir ja heute nicht mehr. Aber so ist das. Wir werden nicht, der Bauer wird nicht auf einmal sämtliche Felsen und sämtliche Baumstümpfe aus dem wilden Land entfernen können. Dann muss der Bauer halt ein paar Jahre mal um die Hindernisse herumackern. Und bis er Zeit findet, die Felsen zu heben. Und vielleicht verrottet ja der eine oder andere Baumstumm auch von selbst. Einen Gläubigen erkennt man daran, dass er das Wort liebt, dass er mit dem Wort lebt und dass er es anwendet in seinem Leben, dass er es wenigstens versucht. Ja, wie der Mike vorhin gesagt hat, das Ziel ist nicht Sündlosigkeit, sondern Tadellosigkeit, genau, ja. Der erste Schritt also das Wort Gottes erkennen und anerkennen. Und der nächste Schritt ist dann erst möglich, wenn ich Gottes Wort für das halte, was es ist. Und dann kann aus diesem Wort heraus der Glaube kommen. Dann kann ich die Welt überwinden. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, dieser Vers unterstreicht auch nochmal das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir sein Wort bewahren sollen, dass wir darauf Acht haben sollen. Und dann schreibt Johannes weiter: Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie kann man wissen, ob der Glaube echt ist? Wenn derjenige anerkennt, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, das heißt, dass Gott Mensch geworden ist. Dass das, was er gesagt hat, aufgeschrieben wurde in seinem Wort. Und dass das direkt vom Geist Gottes ist. Petrus sagt in der Pfingstpredigt, in der Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir das: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Und damit meint er den Namen Jesus. Und wenn ich an diese Denomination noch mal erinnern kann, die den Namen Jehova in die Mitte gesendet haben, was machen die mit diesem Vers? Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel als der Name des Herrn Jesus ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Die Jünger hatten diesen Glauben. In Johannes Kapitel 16, Vers 30 lesen wir: Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Das sind also die, für die Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet gebetet hat. Und ich bin sicher, dass er das auch noch heute tut, dass er eben dabei ist, für solche Menschen zu beten, für die Menschen, die sein Vater erwählt hat, die dem Vater gehören, dem Vater sind, also sein sind, und die ihm, dem Herrn Jesus, geschenkt, gegeben wurden. Und die wiederum, diese Menschen, die geglaubt haben, erkannt haben, dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat Petrus dem Herrn Jesus geantwortet, als er die Jünger frug, für wen halten die Menschen mich? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber interessanterweise, der Jesus muss ihm bescheinigen, das hast du nicht aus dir selbst. Das ist auch diese Erkenntnis, ist dir geschenkt worden von oben. Und nun müssen wir noch kurz der Frage nachgehen, warum der Herr Jesus für seine Jünger betet. In Vers 9 lesen wir, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Zunächst fällt auf, dass der Herr Jesus nicht für die Welt bittet, sondern nur für die, die ihm der Vater gegeben hat, für die, die ihm nachfolgen. Das heißt nicht, dass ihm die Welt egal wäre. Petrus schreibt in seinem Brief, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Auch Paulus fordert Timotheus auf im ersten Brief an ihn, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ich denke mal, die letzte Bibelstelle ist eine Aufforderung an uns Menschen, diesen Gebetsdienst für alle Menschen zu tun. Der hohepriesterliche Gebetsdienst, den der Herr Jesus vor dem Thron, ja eigentlich neben dem Thron, er hat sich ja zur Rechten Gottes gesetzt, vor dem Thron seines Vaters tut, der ist für seine Nachfolger. Und warum betet er für uns? Wir sind sein persönlicher Besitz, wir sind ein persönlicher Besitz Gottes. Wir gehören zu ihm. Er betet für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Auch wenn Gott Vater das Seine an Gott den Sohn verschenkt hat, sind die beiden doch eins. Alle, die Christus gehören, gehören Gott als einen persönlichen Besitz. Und deswegen betet er für uns. Wir sind teuer erkauft. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, die Wohnung der dritten Person der Gottheit. Und so betet Jesus, Vater, segne sie, weil sie unser sind. Es ist unsere Verantwortung, dass wir uns um sie kümmern, dass wir sie versorgen, dass wir sie segnen, dass wir ihnen zum Sieg verhelfen. Sie, die Menschen, sind die Objekte, in denen ich mich als dein Sohn verherrlichen will und in denen ich mich verherrlichen werde. Dieser Vers, wo das steht, ist in einer Vollendung verfasst. Und ich bin in ihnen verherrlicht, sagt der Herr Jesus. Der Herr Jesus verherrlicht sich in uns, in seinem Besitz. Einen zweiten Grund nennt der Herr Jesus im Vers 11a. Dort sagt er, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Er geht zurück zum Vater und lässt seine Jünger im Feindesland zurück. Wir sind Pilger auf dieser Welt. Und deshalb benötigen wir Gebet, benötigen wir den Beistand aus der Höhe, benötigen wir die Fürsorge unseres dreieinigen Gottes. Ich will zum Schluss kommen. Lasst uns an diesem Morgen auseinandergehen in der Gewissheit, dass der Herr Jesus vor seinem Vater für uns bittet. Und der Vater macht sich die Fürbitte seines Sohnes zu eigen, als wäre es sein eigenes Anliegen. Lasst uns nicht vergessen, Gott kümmert sich um uns. Wir liegen ihm am Herzen. Wir betonen in der Verkündigung immer wieder, was der Herr Jesus für uns in seinem Erlösungswerk alles getan hat. Und das ist auch richtig so. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Aber wir sollten auch immer wieder daran denken und uns bewusst machen, was der Herr Jesus heute noch für uns tut. Ja, Herr Jesus schläft nicht, wird nicht müde. Er ist Tag und Nacht dabei, für uns zu bitten. Wir sollten uns bewusst sein, was der Herr Jesus heute für uns tut, aber auch in uns tut und auch noch durch uns tut. Amen.